Hello, hello! Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind Steffi Schmidt-Meister und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt. Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von Business Blabla. Machst du mich nach? Du weißt, dass das jetzt ein Videopodcast ist, hallo? Ist dir wieder zu spät eingefallen, ne? Ja. Egal. Dafür gebe ich dir jetzt ganz offiziell, weil Steffi hat mich gerade vorher gefragt, dass das jetzt so blöd ist, dass wir jetzt einen Videopodcast haben, dass man jetzt nicht mehr trinken kann. Und ich gebe ihr jetzt ganz offiziell die Erlaubnis, ich gehe davon aus, dass ihr das auch alle gut findet, wenn sie einfach nebenbei ein bisschen trinkt. Aus ihrer wunderschönen Tasse. Zeig mal die Tasse. So, jetzt haben die Tasse sowieso schon alle gesehen. Jetzt kannst du sie auch unter das Glas. Jetzt kannst du auch einfach daraus trinken. Und ich meine vielleicht, und noch ein drittes Glas, okay. Haben wir beide dann auch oder alle anderen auch dann total viel Spaß, weil du dich verschluckst und das alles über den Tisch prustest. Wäre doch mal lustig.
Das wäre für andere sehr lustig, ja.
Bei mir klingelt gerade das Telefon.
Natürlich. Geh doch mal ran.
Nee. Ja, unser Thema ist heute Bücher, die uns glücklich machen oder schlau. Oder vielleicht sogar beides. Mhm. Wenn man ist ja oft so bei Büchern.
Stimmt.
Und wir verraten nicht, um welche Bücher es heute geht. Ich sage nur so viel, sie sind mit Liebe ausgewählt. Also ich für meinen Teil zumindest habe wirklich Bücher genommen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ich gehe aber bei Steffi stark davon aus, dass das genauso ist. Und ehrlich gesagt ist es mir fast schwer gefallen, mich zu entscheiden, weil ich glaube, ich könnte auch die doppelte Menge an Büchern genommen haben und vorstellen. Und eventuell, wenn euch diese Folge gut gefällt, dann könnten wir es auch so machen, dass wir einfach nur eine zweite Folge machen mit noch mehr Büchern. Oder Steffi?
Das war jetzt so nicht abgesprochen, aber Bücher haben wir ja genug, denke ich mal.
Ne? Wir sprechen uns ja auch nicht ab, das ist ja ungeskriptet hier.
Genau, also es könnte sogar passieren, wir wissen nicht, welches Buch, also ich weiß jetzt nicht, welches Buch du welche Bücher du vorstellst, ich weiß natürlich, welche Bücher ich vorstelle, aber du weißt nicht, welche Bücher ich vorstelle und es kann passieren, dass wir uns doppeln.
Das glaube ich nicht.
Wir sind so verschieden.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ach, also erstmal wäre
ich hatte gestern eins in der Hand und da habe ich gedacht,
es ist eins über Maria Callas. Oder Coco Chanel.
Ich habe nur eins über Marina Abramović, das habe ich tatsächlich. Aber das darf man im Podcast, glaube ich, nicht zeigen, weil das wäre FSK 18, weil die macht ja so Performance, wo ja immer auch viele nackte Menschen zu sehen sind.
Okay. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich ein Buch von Iris Apfel nehme, aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil das wären dann Bildbände gewesen und ich habe schon so eine Art Bildband ausgewählt, den ich noch schöner finde. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir eine Runde 2 und dann wäre eine Iris Apfel auf jeden Fall dabei. Und für alle, die immer nur kurz am Anfang reinhören und dann enttäuscht wieder ausschalten, würde ich heute nicht machen. Es gibt ein Gewinnspiel. Mehr dazu beim entsprechenden Buch. Mhm. So, und jetzt starte ich mit meinem ersten Buch. Und zwar ist ja Business Blabla und deswegen habe ich mich für ein Business-Buch entschieden. Da es jetzt ein Videopodcast ist, kann ich es natürlich auch zeigen. Profit First von Mike Michalowicz. Und da geht es um, was der Titel eigentlich schon ansagt, um Finanzen. Und zwar geht es darum, dass also das klassische Buchhaltungsprinzip eigentlich, nämlich dass Umsatz minus Kosten gleich Gewinn ist, wird so ein bisschen auf den Kopf gestellt und lautet jetzt, Umsatz minus Gewinn sind gleich Kosten. Das heißt, wir stellen den Profit, also den Gewinn, und zwar unseren eigenen, an erste Stelle und machen davon abhängig, wie viel die Kosten, wie groß der Berg der Kosten sein darf, sag ich mal so. Also wir gucken einfach, was brauche ich eigentlich zum Leben und für meine Rücklagen und für meine Rente. Und davon mache ich abhängig, wie viel ich an Kosten in der Firma ausgeben darf, damit dieser Gewinn übrig bleibt. Das klingt jetzt natürlich erstmal ziemlich abstrakt. Das ist alles wunderbar beschrieben in diesem Buch. Da will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich finde, das sollte man lesen. Aber ich finde, es hat eine ganz, ganz tolle, einen ganz, ganz tollen Ansatz, wie man das umsetzen kann. Und das ist etwas, was ich auch umgesetzt habe. Also man muss berücksichtigen, es ist von einem Amerikaner geschrieben. Das heißt, in den Beispielen sind natürlich auch amerikanische Steuern und solche. Und sag ich mal, das Buchhaltungssystem ist wahrscheinlich auch nicht 100% deckungsgleich. Deswegen, man muss es ein ganz kleines bisschen ans eigene System anpassen. Und grundsätzlich kann man sich ja auch sowieso immer das rauspicken, was einem gut gefällt. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist das Kontensystem. Und zwar trennt er seine Konten in ein Einnahmenkonto, in ein Ausgabenkonto, in ein Gewinnkonto, in ein Gehaltskonto und in ein Rücklagenkonto und ein Steuerkonto. Und da geht quasi, es gehen immer alle Einnahmen erstmal aufs Einnahmenkonto, wie es auch heißt. Und dann werden diese Einnahmen aufgeteilt prozentual. Da gibt es eine Tabelle, wie man sich das vorher ausrechnet. Es gibt auch Tipps dafür, wie viel die einzelnen Anteile eigentlich haben sollten. Da habe ich zum Beispiel erstmal gelernt, dass der Rohertrag eben nur einen bestimmten Prozentsatz die Gesamtkosten nur einen bestimmten Prozentsatz des Rohertrages eigentlich haben sollten. Das ist natürlich von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich, aber überhaupt erstmal solche Gedanken zu haben. Und genau, und dann werden die Einnahmen aufgeteilt entsprechend. Dann wird eben zum Beispiel die Umsatzsteuer wird weggelegt, die Einkommenssteuer wird weggelegt. Es kommt jetzt auch da wieder aufs Geschäftsmodell an. Hat man ein Einzelunternehmen, hat man eine GmbH. Ich glaube, es ist tatsächlich interessanter für Einzelunternehmen, weil ich meine gehört zu haben, dass GmbHs mit den Konten gar nicht so einfach arbeiten können, mit so vielen Konten und Hin- und Herüberweisungen. Das gibt, glaube ich, rechtlich ein bisschen Probleme, aber als Einzelunternehmen ist es auf jeden Fall problemlos möglich. Ja, und dann legen, wie gesagt, werden diese Einnahmen aufgeteilt und wichtig ist eben, dass man sich sein Gehalt auf jeden Fall zahlt, dass man gut davon leben kann und den Gewinn wegpackt. Und wenn das am Anfang 1 Euro ist egal. Und dann gibt es einmal im Quartal eine Gewinnausschüttung. Und da geht es im Prinzip um ein psychologisches Phänomen des Belohnens. Dass man nämlich, wenn man nach 3 Monaten, gut, wenn man nur 1 Euro weggelegt hat pro Monat oder pro Einnahmenverteilung, ich habe es immer einmal pro Woche gemacht, dann kommt jetzt nicht so viel raus. Aber das Beispiel ist so, dass selbst wenn du am Ende, also du schüttest dann auch nie den ganzen Gewinn aus, sondern immer nur ein Teil wird thesauriert und ein Teil wird ausgeschüttet. Aber selbst wenn da nur ein Cappuccino bei rausspringt, dann gehst du den und bezahlst den von dem Geld und gehst den richtig zelebrieren beim Trinken und genießt das. Und das ist das, was du mit deinem Unternehmen erwirtschaftet hast. Und das Ziel ist es, dass du natürlich eines Tages dein Unternehmen so umgebaut hast und so dahin verbessert hast, dass du nur noch von der Gewinnausschüttung leben kannst, dass du dir gar kein Gehalt mehr zahlen musst. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz kluger Ansatz und man kann dieses Buch mehrfach lesen, aber gerade Anfängern empfehle ich das von ganzem Herzen, weil wenn man eben ein Unternehmen startet, dann ist man so beschäftigt natürlich erstmal mit der eigentlichen Expertise, mit der Kundengewinnung und so weiter und so fort und vergisst so ein bisschen die Finanzen, vielleicht. Nicht unbedingt, kommt sicher auf die Person an, aber also ich weiß, dass ich in manchen Dingen zu leichtsinnig war und in anderen Dingen auch einfach zu unwissend und vieles nicht so wusste. Und ich hätte mir so ein Buch am Anfang gewünscht und hätte das gerne von Anfang an so gemacht, Da hätte ich mir viel Ärger ersparen können. Und deswegen möchte ich dieses Buch von ganzem Herzen empfehlen. Denn das Ziel dieses Buches ist eben gesunde Finanzen, planbare Gewinne und weniger Geldstress. Und das wollen wir alle. Deswegen ist es übrigens aber auch eigentlich ganz cool, wenn man in einer finanziellen Krise ist. Man kann jederzeit damit starten im Übrigen. Und theoretisch, wer in der Lage ist, so ein bisschen abstrakt zu denken, dann ist es auch für Privatpersonen eine gute Idee, das so zu machen. Dann nennt man die Konten halt ein bisschen anders. Dann heißt das halt vielleicht nicht gewinnen, sondern halt Urlaubsrücklage oder, ne, und dann gibt's, aber wir müssen auch Steuern zahlen, wir müssen auch Versicherungen zahlen. Aber im Grunde genommen ist das Schema immer das gleiche. Du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und du möchtest am Ende noch was übrig haben. Genau, das ist mein Buch 1. Ich sag's nochmal, Profit First von Mike Michalowicz. Und ich möchte auch noch auf den Verlag hinweisen, nämlich Budrich, der Verlag Budrich Inspired in dem Fall. Und Frau Budrich hat fast alle Bücher von ihm übersetzt. Und ich finde, sie hat das richtig, richtig gut gemacht. Sie ist keine professionelle Übersetzerin, sondern eigentlich eine Verlegerin und fand diesen Mann aber so toll und hat ihn überredet, ihm alle Rechte dazu geben, die ganzen Bücher zu übersetzen. Und sie macht das super. Und es gibt in dieser Reihe ganz viele Bücher. Es gibt den Klopapierunternehmer, es gibt den Pumpkin Plan. Und alle beschäftigen sich mit verschiedenen unternehmerischen Problemen. Es gibt zum Beispiel auch noch Fix This Next. Und das erklärt nämlich total super gut, an welcher Stelle deines Unternehmens du jetzt eigentlich gerade ein Problem hast. Weil das ist manchmal bei der Komplexität von Unternehmen schwierig zu erkennen. Habe ich jetzt eigentlich gerade einen Finanzplan oder habe ich eigentlich ein Problem und habe ich gleich gerade ein Vertriebsproblem oder habe ich ein Prozessproblem, weil sich das ja alles miteinander vermischt. So, und deswegen, also dieser Mann hat sich viele coole Gedanken gemacht. Mein erstes Buch.
Wow. Schön. Kannte ich oder das kenne ich. Ich habe es aber tatsächlich noch nie richtig gelesen, aber ich kenne es. Und
ja, weil du ja keine finanziellen Probleme hast. Du wohnst in der Schweiz. Da ist man automatisch reich.
Ach so, okay, alles klar. Gut, dann fange ich jetzt mit meinem ersten Buch an. Ja?
Ich bin gespannt.
Okay. Customer Experience, leicht gemacht, von Andrea Yildiz. Und zwar ist das ein Buch, was mir total am Herzen liegt. Denn es ist, sie hat den Untertitel gewählt, so wird die Kundenreise zum Erfolgserlebnis. Und sie ist wirklich Profi da drin. Das, was mich an dem Buch wirklich... Das
sollten wir vielleicht mal an die Finanzämter dieses Landes schicken.
Dieses Landes schicken, genau. Was mich an dem Buch wirklich sehr fasziniert ist, es hat nämlich einen großen Unterschied. Sie hat es geschrieben, es ist ein Praxisbuch für Solo-Selbstständige und KMU. Das heißt, es ist nicht geschrieben für große Konzerne mit riesengroßen Teams, die alle eine ganz andere Customer Experience sich darum kümmern können, als wir Solo-Selbstständige. Und es ist eigentlich ein Buch, was eigentlich nicht ins Bücherregal gehört. Das gehört auf den Schreibtisch. Das gehört wirklich auf den Schreibtisch. Und ich bin auch ehrlich, ich bin noch nicht so ganz durch, empfehle es aber trotzdem schon zu 100%, weil ich schon damit arbeite. Es ist ein praxisnahes Buch, wo du dir praktisch anschaust, wie sieht denn die Kundenreise in deinem Unternehmen eigentlich aus? Und zwar aus Kundensicht, was ja viele sagen mit Kundenbrille und so, aber sich das wirklich von außen mal anzugucken, das heißt, in deinem Fall zum Beispiel mit deinem Online-Shop wäre das jetzt so, du bestellst einfach mal bei dir selber. Ne? Also jetzt nicht, dass du das einfach testest, ob das funktioniert, sondern du gehst da als Kunde einfach rein. Was passiert, wenn du da drauf drückst? Ist das alles logisch? Was passiert, wenn du die Bestellung ausgelöst hast? Dass du dich wirklich von Anfang bis Ende anschaust, wo geht denn die Reise dahin? Was passiert da? Und wo kann ich vielleicht Kundenerlebnisse schaffen? Wo kann ich Aha-Momente schaffen? Wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich nachbessern? Und auch gerade für kleine Unternehmen finde ich das super, super wichtig. Wir sind ja viel agiler. Wir sind viel agiler als ein großer Konzern. Das heißt, wir können ja auch viel schneller reagieren. Ja, wir brauchen keine 1000 Abteilungen. Wir brauchen keine Meetings. Also klar brauchen wir ein Meeting mit uns selbst, also weil wir sind ja alles in einer Person, also ich zum Beispiel jetzt. Und ich kann ja mal sagen, ja, machen wir. Und da macht man das und versucht das einfach mal und versucht vielleicht auch mal Dinge einzuführen, die so ein bisschen anders sind, die Kunden begeistern, die Kunden überraschen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, so eine schlechte Kundenerfahrung haben wir alle schon mal gemacht. Also wir sind ja auch alles, ich sag mal, Konsumenten. Und ich glaube, ich kann jeden fragen und sagen, hey, was hast denn du schon mal, also wo war denn deine Kundenreise mal wirklich unterirdisch? Und da sage ich nur ganz, hallo Firma Vorwerk, eure Customer Experience ist grottenschlecht. Und die Geschichte dazu werde ich vielleicht irgendwann mal erzählen und ich erzähle sie auch immer wieder, weil sie einfach die schlechteste Kundenerfahrung war, die ich jemals gemacht habe. Und aber wie gesagt, also Andrea Yildiz, in diesem Buch, es ist wirklich ein Arbeitsbuch, es ist ein Praxisbuch. Das Coole ist, du hast hinten einen QR-Code drinne, wo du auf Bonusmaterial zugreifen kannst. Du hast die Möglichkeit, die Customer Journey nochmal zu machen. Also sie hat da wirklich von A bis Z alles mitgedacht und es lohnt sich tatsächlich dieses Buch, ich glaube, von vorne bis hinten. Also ich mache es immer so, ich lese es einmal, die fange ich schon mal an, irgendwas zu machen und ich lese es meistens nochmal ein zweites Mal und fange da nochmal an, richtig umzusetzen. Also wie gesagt.
Bist du auch so jemand, der Notizen macht oder so farbig markiert? Oder ist so ein Buch heilig?
Nein, gar nicht. Bücher sind bei mir nie heilig. Also nie. Nie sind die heilig. Also warum auch? Ne? Das ist ja totaler Quatsch. Weil das Buch ist ja für mich da. Also das soll mir ja helfen. Und ich bin so ein Typ, ich muss überall drin rumkritzeln. Ich schreibe mir da Dinge raus oder klebe mir da Zettel rein. Mache auch Eselsohren. Also das ist mir vollkommen egal. Deswegen leihe ich mir auch nicht gerne Bücher. Weil ich gehe damit nicht immer so gut um. Deswegen, genau, das war mein erstes Buch. Klare Kaufempfehlung.
Voll lesen. Spannend. Liegt schon in meinem Warenkorb, ehrlich gesagt.
Hab mir gerade
vorgestellt, oh, ich lese das. Und weil du das mit dem Online-Shop sagst und hat jetzt schon den Post in meinem Instagram-Kanal geplant, wo ich 10 Testkäufer suche, weil ich finde, wenn ich das selber mache, ja, ich sehe auch Dinge, die mir auffallen, aber ich bin halt so in der Materie drin, dass ich mir viele Fragen gar nicht stellen. Also ich brauche Leute, die wirklich völlig ahnungslos sind. Und dann suche ich mir 10 Testkäufer und entwickle vielleicht nach der ihrem Buch, da gibt es bestimmt Anleitungen, so einen Fragebogen und sag so, ihr könnt bei mir kostenlos bestellen und dann müsst ihr aber bitte diesen Fragebogen dafür ausfüllen und uns in Interviews klar sagen, wo ihr Probleme hatte. Und dann gehen wir durch. Geil.
Also das sagt schon, zum Beispiel bestellt. Auch, dass du entweder, ich sag mal selber deine Customer Journey, also selber einmal guckst, ich sag mal bei mir zum Beispiel, wie einfach ist es denn zum Beispiel mit mir einen Termin zu buchen? Finde ich das? Also
Aber das könnten wir zum Beispiel auch mal in unserer Accountability machen.
Natürlich. Also
gegenseitig.
Gegenseitig. Also das sagt sie auch Leute, die vielleicht da gar nichts mit zu tun haben. Aber klar, ich weiß natürlich, wo ich jetzt klicken muss, ne? Aber wenn das jetzt jemand macht, der einfach gar keine Ahnung von meiner, der meine Seite noch nie gesehen hat, wie schnell, man selber ist ja so betriebsblind. Und deswegen, das Buch ist, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Genau. Ich gucke nochmal, ob ich was vergessen habe auf meinem Zettel. Nö, aber ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ich habe das Buch total abgefeiert.
Also ich bin total begeistert. Ich werde es kaufen.
Siehst du?
So, dann komme ich jetzt zu meinem Buch Nummer 2. Ziele, Wünsche, Sehnsuchtsorte, Frauen. Von Elke Börner aus dem Lebensart Verlag. Ist ein Selbstverlag. Also Frau Börner hat diesen Verlag. Zeig auch mal die Rückseite. Und da sind 60 Frauen porträtiert und Frau Börner hat die alle selber besucht und die Fotos auch selber gemacht. Und ich finde, das ist ein so fantastisches Buch für einen, also eigentlich so wie heute hier das Wetter ist, so regnerischen Tag, wo man sich eigentlich mit einer Decke in den Sessel kuscheln möchte, Tasse Tee dazu und dann ist so ein Buch zum Träumen, zum Inspirieren, zum Krafttanken eigentlich total fantastisch. weil sie porträtiert eben wirklich 60 ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen, Vorstellungen, Erfolgen. Und ach, das, ich weiß auch nicht, das macht so, es macht Mut. Ja, also man ist nicht der Einzige oder die Einzige, die Struggle hat, zeigt auf, welche Wege es noch gibt, auch gerade nach Krisen. Also ich würde sagen, fast jede Frau in diesem Buch hat schon eine schwere Krise erlebt und hat die auf ihre Art und Weise gemeistert. Und ja, also ich bin ganz begeistert und ich bin übrigens auch in diesem Buch. Wen wundert's?
Ich wollte gerade fragen.
Das werde ich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde, weil ich habe es gar nicht markiert. Das wollte ich nur am Rande mal erwähnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Frau Börner dieses Interview zu führen. Und es sind auch tatsächlich ganz viele Unternehmerinnen dabei, die ich selber kenne. Was auch nochmal spannend ist, weil ich sie von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe. Genau, und ich bin auf Seite 141. Ich sehe es jetzt nicht selber, aber ich hoffe, man kann es grob sehen. Wenn ihr das lesen wollt, es gibt da gleich noch was. Aber ich möchte das vorlesen von einer Unternehmenskollegin, die ich sehr gut kenne und sehr schätze und deren Geschichte ich auch total spannend finde. Jetzt muss ich mir erstmal kurz sortieren hier mit dem Mikrofon. Und habe gedacht, wir nehmen uns kurz die Zeit und ich lese das vor. Marina Talajewa, Lehrerin für Deutsch und Englisch sowie Inhaberin der Fremdsprachenschule für Everyone in Dresden, Jahrgang 1979, so wie ich. Offen aufeinander zugehen. Ich stamme aus der Ukraine und habe unsere Fremdsprachenschule vor 13 Jahren ins Leben gerufen. Damals habe ich nur ein Zimmer gehabt, in dem ich selbst unterrichtet habe. Im Laufe der Jahre sind wir auf 30 Mitarbeiter angewachsen, von denen fast alles Frauen sind. Nur 3 männliche Mitarbeiter gibt es im Unternehmen. Nach Deutschland gekommen bin ich durch meinen Ehemann, der hier promoviert hat. In meinem Heimatland habe ich Lehramt für Englisch und Deutsch studiert. Meine Abschlüsse sind aber nicht komplett anerkannt worden, sodass ich mich hier noch einmal auf die Schulbank setzen und die entsprechenden Abschlüsse nachholen musste. Das sind so Punkte, wo man sich nicht wundern braucht, dass manche Dinge in Deutschland nicht gut funktionieren. Und auch danach gab es für mich als junge Lehrerin kaum Möglichkeiten, eingestellt zu werden, so sehr ich mich auch darum bemühte. So habe ich kurzerhand beschlossen, mich auf eigene Füße zu stellen und Menschen in den von mir erlernten Sprachen zu unterrichten. Ich mietete einen Raum an, holte mir die nötigen Zertifizierungen und begann damit, erste Teilnehmer zu akquirieren. Es funktionierte. Schon bald wurden es mehr Menschen. Heute arbeiten wir mit sämtlichen Behörden zusammen, die uns erwachsene Schüler mit Migrationshintergrund vermitteln. Wir betreiben 3 Filialen in Dresden und beabsichtigen, unser Angebot nach Berlin auszuweiten. Spannend ist es, mit Frauen aus allen erdenklichen Ländern in Kursen zu arbeiten, die einen ganz unterschiedlichen sozialen und familiären Hintergrund haben. Frauen aus dem arabischen Raum können die Schule ohne Genehmigung des Ehemanns manchmal nicht allein besuchen. Im asiatischen Raum ist das schon unproblematischer. Insgesamt gleichen sich die Frauenrollen mit der Zeit ihres Daseins aber an. Die Schülerinnen lernen voneinander, auch was das Selbstbewusstsein anbelangt. Zudem muss man wissen, dass ca. 40% unserer Neuankömmlinge Analphabeten sind. Nach einem Jahr können die meisten lesen und schreiben und haben die Grundlagen dafür erworben, auch eine fremde Sprache zu erlernen. Ganz besonders wichtig war und ist für uns das digitale Lernen geworden. Im Jahr der Corona-Pandemie haben wir damit begonnen, uns mit entsprechenden digitalen Hilfsmitteln auszurüsten, Rechner oder Handys für den Unterricht zu nutzen. Das funktioniert mittlerweile so, dass wir online größere Probleme in den zweiten... Das funktioniert mittlerweile, sodass wir ohne größere Probleme in den zweiten Lockdown gehen konnten. Meine Meinung? Man sollte jeweils flexibel mit den Gegebenheiten umgehen. Meine Schwester beispielsweise lebt in den USA. Sie hat 5 Kinder, die alle mit Hilfe der Eltern zu Hause und online unterrichtet werden. Überhaupt ist die Gesellschaft dort offener. Es gibt so viele Einwanderer, dass Neuankömmlinge nicht als fremd wahrgenommen werden. Ein Umstand, der das Leben da leichter und unkomplizierter sein lässt. Mit den Jahren habe ich mich als Unternehmerin aber ganz gut eingelebt, obwohl ich mich immer wieder weder hier noch in meiner alten Heimat wirklich zu Hause fühle. Es ist vergleichsweise schwer, in geschlossenen Gesellschaften anzukommen, in denen ausländische Zugezogene auch nach vielen Jahren mitunter noch wie Fremde behandelt werden. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft bunter und freier wird, dass viele Menschen, die in unser Land kommen, integriert werden und dass alle möglichst umfassend voneinander profitieren. Nur dann, so bin ich sicher, kann eine gute neue Gesellschaft entstehen, in der es als schön empfunden wird, dass es multikulturelle und bunte Hintergründe und Lebensweisen gibt. Und ich wünsche mir zudem, dass es immer mehr Frauen gibt, die ein selbstbestimmtes Leben führen können. Obwohl wir hier vergleichsweise emanzipiert und modern zu sein scheinen, sind es vor allem immer noch die Frauen, die Kinder und Beruf unter einen Hut bekommen müssen. Für mich als Ukrainerin war und ist es selbstverständlich zu arbeiten und mich auf eigene Füße zu stellen. Meine Mutter hat immer gearbeitet und das auch mir nahegelegt. Und auch mein Vater, der im Bergbau tätig war und später in Moskau studierte, hat sich beim Untergang der Sowjetunion nicht unterkriegen lassen. Er hat einen Gemüsehandel gegründet, mit dem er sich erfolgreich über Wasser halten konnte. Dass Frauen gleichberechtigt sind und Migranten verschiedener Nationalitäten selbstverständlich in die Gesellschaft integriert werden, wird sicher noch eine ganze Zeit dauern und in der nächsten oder übernächsten Generation besser funktionieren. Das wäre für mich erstrebenswert, dass man lernt, anders, offener und freundlicher miteinander umzugehen. So, ich hoffe, das war nicht zu lang, aber ich fand, eine Geschichte muss mal sein, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie dieses Buch funktioniert. Genau, also deshalb meine Empfehlung, Frauen, Ziele, Wünsche, Sehnsuchtsorte. Und ich habe jetzt noch eine kleine Verlosung. Und zwar habe ich davon noch ein Exemplar, das ich verlosen würde. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserem Kanal Business Blabla folgt und dort den Post sucht zur Sendung und dann unter dem Post kommentiert, was euer Lieblingsbuch ist und natürlich, ob ihr dieses Buch haben möchtet und warum. Und dann würden wir aus allen Zuschriften darunter dann quasi auslosen. Zuschriften ist auch so ein altmodisches Wort, ne?
Hab ich auch gerade gedacht, aber es hat mir gut gefallen.
Ja. Ja, gut, aber bin halt schon älter. Ja, also, ich freue mich. Steffi, du dich wahrscheinlich auch. Was sagst du zu dem Buch?
Spannend. Also, 60 Leute, also 60 Frauen zu interviewen, ist ja schon mal Wahnsinn, oder?
Ja, und sie hat mehrere solche Bücher geschrieben. Also, es ist auch ihre Leidenschaft.
Ja, das glaube ich. Das muss auch eine Leidenschaft sein.
Weil ich habe das Bild gar nicht gezeigt. Weil es sind ja auch immer Bilder dazu, zu den Frauen und zu ihrer... So, dass man Marina auch mal sieht. Das ist Marina. Und das ist die Schule. Zumindest ist ein Bild. Und es gibt aber auch, also das ist jetzt ein bisschen unspektakulärer, aber es gibt halt, also sagen wir mal hier zum Beispiel auch voll schöne Naturaufnahmen oder wenn die Damen irgendein tolles Atelier haben und so, dann gibt es dann vom Atelier die Bilder. Und das sind schon richtig, richtig schöne Fotos auch an sich dabei.
Ja. Sehr inspirierend, also, wahrscheinlich auch, ne?
Ja, finde ich. Und man muss das Buch eben nicht, das ist so ein Buch, das kann man mal weglegen, dann liest man mal wieder 2, 3 Biografien und dann legt man es mal wieder weg. Also das ist jetzt nichts, was man an einem Rutsch durchlesen muss.
Aber solche Bücher mag ich auch. Weißt du, die du, ja, was man nicht so in einem Rutsch, sondern immer mal aufschlagen kann und findet man immer was Schönes.
Ja, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, einfach mal aufklappen.
Und gucken, schon, wer einen schlechteren Tag hatte.
Wer einen schlechteren Tag hatte oder wie jemand anders halt mit einer Krise umgegangen ist, ja.
Ja.
Genau.
Cool. Dann?
Freue ich mich auf dein Buch 2.
Okay. Tada! Es heißt Kill Dein Kaninchen. Und ich sag immer, kill das Kaninchen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also das ist, ich kann mir das immer nicht merken. Ich google dann immer, weil ich habe mich da gestern nochmal drauf vorbereitet, kill das Kaninchen. Nein, das heißt, kill dein Kaninchen. Wie du irrationale Ängste kalt stellst.
Spannend. Und das ist ja auch spannend. Genau ein richtiges Buch, das richtige Buch für mich.
Richtig, deswegen habe ich es mitgebracht.
Wolltest du mich ein bisschen therapieren, ja?
Ich wollte dich jetzt
so ein ganz dezenter Hinweis hier übrigens, Nancy, für deine Probleme gibt es Bücher.
Es gibt Bücher für deine Probleme. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich dieses Buch tatsächlich empfehlen kann, weil Wenn ihr das auf Amazon eingibt, werdet ihr sehen, dass dieses Buch, ich glaube, eine 3,4-Sterne-Bewertung hat.
Mhm.
Und ich mich gefragt habe, Steffi, willst du dieses Buch wirklich empfehlen? Was sagt das denn über dich aus, dass du dieses Buch gut findest? Wenn, ich sag mal, die Hälfte der Leute, die das hier angeblich gelesen hat, nicht gut findet. Und dann habe ich gedacht, doch, natürlich kann ich das empfehlen, weil ich es gelesen habe. Und weil es eigentlich auch ein Buch ist, sage ich mal, was du nicht in einem Rutsch durchliest. Es ist genau, es geht da um irrationale Ängste, also um die verschiedenen Ängste, die man haben kann.
Mhm.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese etwas schlechteren Bewertungen herkommen. Es gibt aber auch viele gute. Also, wie gesagt, davon soll man sich, finde ich, auch immer nicht so abschrecken lassen. Ich meine, ich habe irgendwann mal gelesen, wenn du bei Amazon die Bibel irgendwie eingibst, gibt es auch Leute, die da schlechte Bewertungen schreiben oder Biene Maya oder Pumuckl oder so. Es gibt immer Leute, die finden was nicht.
Ja. Und ja? Ich sag mal, so Rezensionen ziehen ja auch Leute magisch an, die sich irgendwie auslassen wollen. Es gibt ja immer viel weniger Leute, die Lust haben, eine gute Bewertung zu schreiben, als die genervt sind, gestresst sind und das irgendwo rauslassen wollen.
Genau. Genau. Und ich habe dieses Buch, so erinnere ich mich jedenfalls, ganz spontan gekauft in einem Buchladen, weil es mich total angesprochen hat. Weil ich so dachte, so, was ist das denn?
Bist du auch so ein Mensch, ich kann ja in keinen Buchladen reingehen, ohne dass ich mit so einem Stapel Bücher unterm Arm wieder rausgehe. Geht dir das auch so?
Oh, mittlerweile gehe ich meistens nur mit ein oder zwei nur noch raus.
Aber du gehst mit einem raus.
Ja, doch, schon.
Weil es ist furchtbar. Ich habe so viele ungelesene Bücher, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, wie ich lesen möchte und könnte. Und dann gucke ich immer ganz traurig auf meine Bücher und denke, wenn ich doch nur Zeit hätte. Aber ich gehe, wenn ich kein Buch kaufen will, dann kann ich nicht in einen Buchladen gehen. Wenn ich in einen Buchladen gehe, dann kaufe ich auch Bücher, weil das ist
so, ne?
Keine Ahnung. Das ist, als wenn du in ein Restaurant gehst und nichts isst.
Ja, also das,
nur gucken,
ist genau
ich kann nicht
so,
genau. Nur gucken, das geht nicht.
Nee, es ist ja auch so, bei mir ist es oft so, dass ich zum Beispiel ein Hörbuch praktisch ein Hörbuch höre, sagt man das so? Ich höre ein Hörbuch. Hört sich total bescheuert an. Ich höre ein Hörbuch. Und habe das Buch
ja nicht.
Hab das Buch aber parallel. Das heißt, um ja, was wir vorhin schon gesagt haben, Notizen zu machen, ne? Um diese ganzen Sachen. Aber ich schaffe es manchmal halt auch nicht, wirklich alles dann zu lesen oder so. Und deswegen mache ich vieles manchmal auch parallel. Aber bei dem Buch, was ich da total cool fand, war Irrationale Ängste. Also, es ist sehr unterhaltsam geschrieben. Es hat jetzt sicherlich auch nicht, ich sag mal, den hohen wissenschaftlichen Anspruch oder so. Aber es klärt erstmal darüber auf, was ist Angst überhaupt? Wo kommt das her? Wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, in einem Podcast schon mal, hattest du schon mal die German-Angst angesprochen? Da geht man auch nochmal darauf ein. Das wird also im vorderen Teil einmal so ein bisschen beleuchtet. Und dann geht es aber um die irrationalen Ängste, die man hat. Also zum Beispiel die Angst vor Scheitern, Verlust, Tod, Einsamkeit, Krankheit und alles so Sachen, die plötzlich so in unserem Kopf ablaufen. Armut, keine Ahnung. Also du verlierst einen Auftrag und in deinem Kopf beginnt gleich so, okay, was jetzt? Und irgendwann siehst du dich in deinen Gedanken im halben Jahr unter der Brücke, wo du so denkst, das ist ja total gaga eigentlich, ne? Da haben sie praktisch die verschiedenen Ängste und ich finde es ganz cool, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, was ist denn jetzt so mein Thema? Mhm. Und jetzt beispielsweise sagst du die Angst vorm Scheitern, dann geben sie da geht es ja um das Kaninchen, sie geben diesem Kaninchen dann einen Namen und das heißt zum Beispiel das Schiefgeh-Kaninchen. Also und ich fand's schon irgendwie so süß und es geht einfach darum, es wird einfach mal beleuchtet, was ist die Angst vorm Scheitern? Was ist daran real und was ist daran irreal? Also, ne? Und das passiert mit jeder einzelnen Angst. Und ich glaube, da ist für jeden tatsächlich was dabei. Jeder hat ja so vielleicht so seine eigene Angst, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und es ist einfach, ich finde, es ist lebendig geschrieben. Es macht Spaß, das zu lesen. Es ist auch immer mit so einem Augenzwinkern. Und dieses Kaninchen haben sie, glaube ich, einfach gewählt, weil sie irgendwie gesagt haben, es ist das Kaninchen, das so wie erstarrt irgendwo sitzt in so einem Scheinwerfer.
Vor der Schlange,
Genau, auch, genau, also man kennt ja eigentlich das Kaninchen von vor der Schlange, aber sie haben es irgendwie Kaninchen im Scheinwerferlicht und dann habe ich so gedacht, ist das nicht eigentlich das Reh, das im Scheinwerferlicht steht? Aber es ist egal, also kill dein Kaninchen, nicht kill das Kaninchen, heißt es, also kill dein Kaninchen. Kann man wirklich, wenn man das Thema Angst hat oder sich damit beschäftigen will, 100%ige Empfehlung von mir, sehr leicht auch zu lesen und es macht einfach Spaß. Also es macht einfach Spaß und man hat danach, ist man so ein bisschen, also ich war danach so ein bisschen aufgeräumter. Mhm. So dass ich dachte, ah, okay, ist ja klar, so schlimm ist es ja irgendwie alles gar nicht und so. Und genau, ich glaube, was allerdings ist in dem Buch, ich glaube, ist auch irgendwas steht da noch mit einer Pandemie oder sowas drin. Das war noch vor Corona. Da habe ich dann irgendwann so gedacht, naja gut, wissen wir ja alle, kann vielleicht dann doch passieren, ne? Aber wie gesagt, es geht um, also es gibt viele Ängste, um die man sich da kümmern kann. Also
ja, genau. Und da wissen wir ja heutzutage, dass das mit der Pandemie auch alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also zumindest bei das diesem Kaninchen. Virus war es dann so. Ja. Ich meine, es kann sicher nochmal anders kommen, aber ja, auch da müssen wir mit den Gegebenheiten klarkommen und es hat sich ja dann doch irgendwie alles gefunden. Ja, spannend. Zu den Ängsten habe ich auch ein tolles Hörbuch gehört von der Ursula Carven. Diese verdammten Ängste heißt das, glaube ich. Mhm. Kann ich auch total empfehlen.
Die ist toll, ne? Also ich kenne das Buch nicht, aber ich mag sie total. Also, ich folge ihr auch auf Instagram.
Das kann man sich wirklich super gut anhören, weil sie das auch berichtet hat. Sie ist da ja vom Pferd gestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Und also hat ja auch schon mal ihren Sohn verloren. Und also diese Frau hat ja unfassbar viel mitgemacht in ihrem Leben und hat eben das so schön beschrieben. Also das ist auch, und dann liest sie es auch selber vor und dann ist ihre Stimme schon so beruhigend. Also das habe ich auch schon oft nachts gehört, wenn ich irgendwie wieder nicht mehr schlafen konnte. Ja. Genau, so, dann würde ich jetzt zu meinem Buch Nummer 3 kommen. Mhm. Und wir hatten ja, also wir haben ja eigentlich gesagt, wir sind kein Bildungspodcast, haben wir uns jetzt, diesen Pfad haben wir mit dieser Sendung ein wenig verlassen. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe jetzt hier nochmal ein bisschen Trivialliteratur rein und habe mich für einen Krimi entschieden. Ich habe leider das richtige Buch nicht da. Ich wollte gerne vorstellen Tod auf der Elbe von Frank Goldammer. Das ist das darauffolgende Buch, Haus der Geister. Das ist der zweite Band in dieser Serie. Das kommt davon, wenn man zwei Haushalte hat. Das steht leider in Dresden. Und wie es der Zufall so will, dieses Buch spielt auch in Dresden. Heißt ja Tod auf der Elbe und ja spielt im Dresden des 1879. Und ich... also genau 100 Jahre, bevor ich geboren wurde. Und ich liebe ja so, wie soll ich es erklären? Also heute nennt sich dieses Genre, glaube ich, Cozy Crime. Eben solche Krimis, die nicht so Psychothriller, nicht so Blut, nicht so Gemetzel, so, sondern diese schönen Krimis. Ich bin einfach Fan von Agatha, Arthur und Edgar. Und so ein Buch, würde ich sagen, ist das. Also dem Frank Goldammer, der selber Dresdner ist, ist, finde ich, was wunderschönes gelungen. Er schafft es, dass man das Dresden des 19. Jahrhunderts so vor sich sieht. Man erkennt viele Gebäude natürlich, die es damals ja schon gab. Und man stellt sich dann so vor, krass, wie das Leben eben so vor 150 Jahren dort gewesen ist und wie alles aussah und dass das Leben war eben noch viel langsamer und Dresden war viel unverbauter, logischerweise. Aber zum Beispiel das Koselpalais gab es schon, da war damals die Polizeiwache drin und es gab natürlich die Frauenkirche schon und die Semperoper und ja, zum Beispiel in der Neustadt war ein Armenviertel mit Baracken und ja, all solche Dinge erfährt man. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich bin ja nun mittlerweile sehr, sehr verliebt in Dresden und ja, habe so ein bisschen dann schon so ein Heimatgefühl, wenn ich das lese. Und was ich eben sehr mag, ist, dass es, wie gesagt, eben nicht brutal ist, sondern ein langsamer Krimi auch. Die Hauptfigur ist der Kriminalrat Gustav Heller, der ehemaliger Rittmeister war in der Königlichen Armee. Und nun eben bei der Königlichen Polizei von Dresden, Königlich-Sächsischen Polizei, Ermittler ist. Und im ersten Teil, eben Tod auf der Elbe, wird der Zeuge einer verheerenden Katastrophe. Es fährt eines dieser neumodischen Dampfschiffe vorbei mit so einem Dampfkessel und dieser Dampfkessel explodiert. Und er zieht einen Verletzten dieses Unfalls aus der Elbe, rettet ihn und versorgt ihn auch, bringt ihn zum Arzt. Und dann ist dieser Verletzte aber am nächsten Tag plötzlich unauffindbar. Man stellt fest, dass er unter falschem Namen gereist ist und als er ihn dann doch findet, ist er tot. So, und daran entspinnt sich dann quasi dieser Kriminalfall. Und es ist halt sehr spannend, weil man auch so ein bisschen Einblick in die Gesellschaft 1900 bekommt, wie wichtig Familienstand ist, wie wichtig Adel ist. Und ja, sozusagen diese ganze, wie sagt man das richtig? Diese Ränge, die da entstehen, diese Kasten, könnte man sagen. Und dass man, da ging's nicht oft nicht um Recht und Gerechtigkeit, sondern dem Adel und dem Geldadel standen einfach gewisse Privilegien zu und die wurden nicht angetastet, auch nicht, wenn sie Unrecht begangen haben. Und er ist da eben etwas unorthodox und kämpft sich da seinen Weg durch, macht sich eben auch viele Feinde und versucht, diesen Fall zu lösen. Und natürlich löst er ihn am Ende. Aber wie das ausgeht, kann ich natürlich nicht verraten. Dass er den Fall überlebt, sieht man daran, dass es Buch 2 gibt. Das ist immer so was, was mich dann immer sehr beruhigt, wenn dann so Situationen kommen, wo ich denke, oh Gott, Gott, wird das schaffen? Dann denke ich, Moment, ganz ruhig, es gibt Buch 2. Er muss.
Okay. Ja, das ist doch das Schlimmste, oder? Wenn so eine Lieblingsfigur, wenn die stirbt.
Ja, das ist das, es gibt ja jetzt so diese neuen Bände, diese Young Adults Geschichten, die jetzt gerade so wahnsinnig beliebt sind und die auch toll geschrieben sind und toll aufgemacht. Aber was mich schon bei Harry Potter gestört hat, du hast 5, 6, 7 Bände, alles gut, es fängt total schön an, es ist richtig schön, du bist in der Geschichte drin, die ist blumig, die ist groß erzählt und dann stirbt ein Charakter nach dem anderen weg. Also du gewinnst die alle lieb, du hast die ins Herz geschlossen, die gehören in diese Geschichte und von Band zu Band sterben immer mehr Leute und am Ende bleibt so eine Handvoll übrig. Und das ist so, ich weiß, das mag ich einfach nicht. Das ist mir zu realistisch. Da brauche ich ja bloß Nachrichten gucken und dann habe ich das. Ich will das nicht. Ich möchte Rosamunde Pilcher in meinen Büchern. Ich möchte einfach Happy End. Es tut mir leid. Also da bin ich ganz schlicht gestrickt, weil ich brauche Ablenkung vom Leben. Wenn ich Realität will,
wie du mich gerade erinnerst,
gucke ich aus dem Fenster, sag.
Kennst du das Buch Sie von Stephen King?
Nee.
Oh, das habe ich vor 100 Jahren mal gelesen. Also ich bin ja ein riesengroßer Stephen King-Fan gewesen, habe also alles gelesen. Das war aber auch, ist ein paar Jahre her. Und bei Sie geht es darum, dass eine Frau es nicht verträgt, dass ihr Lieblingsschriftsteller einen Charakter sterben lässt. Und sie ihn entführt und ihn zwingt, das umzuschreiben. Und das tut sie auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie wir Stephen King so kennen.
Ja.
Also es wird brutal. Es wird einfach brutal, man kann es nicht anders sagen. Der Film ist genial. Also wer sowas verträgt, absolute Empfehlung. Also du jetzt nicht, aber an die erinnerst du mich gerade. Also die hat auch so gesagt, nee, also Gesundheit.
Entschuldigung.
Wir sind ja jetzt ein Videopodcast, von da ab.
Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie ich niese.
Toll. Mm. Deswegen sind die Leute hier.
Ja, immerhin habe ich nicht in die Kamera genießt. Das ist schon was wert.
So authentisch. Ja. Wir lieben diesen Podcast, weil er so authentisch ist.
Ja, ich meine, mitten in meiner Buchvorstellung platzt du ja auch mit einem ganz anderen Thema rein. Jetzt sind wir schon beim dritten Thema und jetzt habe ich den Kack an der Backe, wieder zurückzukommen. Aber ist ja kein Problem, ich bin ja Profi. Nein, aber tatsächlich ja spannend. Also
ja.
Ich kann tatsächlich solche Gruselschocker besser lesen als gucken.
Ja, ich aber
Weil
auch.
Ich ja im Buch kann ich selber entscheiden, wie das Bild aussieht. Und
richtig.
Manchmal, was ich auch mache, wenn es mir wirklich zu hässlich wird, dann blätter ich einfach ein paar Seiten nach vorne und lese weiter. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann lese ich erst den Schluss. Und gucke, ob also so nicht komplett, aber gucke, ob der Name zum Schluss auftaucht. Kurz was sag und dann denke ich, okay, er überlebt. So.
Okay.
Tja, Es tut mir leid. Also, wie gesagt, aber dieser Frank Goldammer mit Tod auf der Elbe und danach das Geisterhaus.
Das Haus der Geister?
Das Haus der Geister. Haus der Geister, ja.
Hieß es nicht vorher noch anders? Hieß es nicht vorher das Geisterhaus?
Ja, weil das kommt davon, wenn man das im Spiegelbild hier liest und
auch so.
Dann irgendwas anderes liest und sich dann wundert, hä, wieso der Haus der Geister?
Ja.
Gut, also egal. Dieser Frank Goldammer hat das wirklich super geschickt gemacht. Der hat nämlich erst eine Reihe aufgesetzt über den Kommissar Max Heller, der in den 1940er bis 1960er Jahren ermittelt, also in den Kriegsjahren auch des Dresdens. Ganz, ganz spannend, wie du auch diese Bombennacht beschreibst, da auch echt richtig krass gut. Und die sind aber schon deutlich gewalttätiger, muss ich sagen. Aber dann ist es ja so, wenn du einmal drin bist, dann liest du es ja. Und dann will ich auch den nächsten Band, weil dann will ich ja wissen, wie geht die Geschichte des Max Heller weiter, weil die Geschichte als Mensch ist ja total spannend. Und danach hat er quasi einfach noch den Sprung gemacht in die Großvater-Generation und hat den Großvater noch entwickelt als Figur. Und ich bin aber eigentlich mit dem Großvater eingestiegen und habe mir dann den Rest seiner Bücher erst erschlossen. Und ich finde ihn also generell als Autor richtig, richtig gut. Also ich finde, er hat einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil. Genau, so, das war mein Buch Nummer 3, Tod auf der Elbe, Frank Goldammer.
Macht ihr zu Hause so Paarlesen?
Bitte?
Kennst du das? Ob ihr zu Hause so Paarlesen macht? Also so, du liest ein Buch und Gino liest ein Buch und dann...
Also ja, wir lesen parallel nebeneinander, aber wir erzählen uns da nicht so, ach übrigens, wir machen dann keine Buchvorstellung.
Nee, das meine ich jetzt nicht, aber dass ihr, ich sag mal, die gleichen Bücher lest?
Eigentlich nicht. Wir haben das bis jetzt einmal gemacht mit einem Buch, was ich übrigens auch empfehlen würde. Obwohl, wenn man ängstlich veranlagt ist, würde ich es auch nicht raten.
Wie heißt das denn?
Abandon. Glaube ich. Ich gucke es nochmal nach, aber ich glaube, es heißt Abandon. Abgrund auf Englisch, auf Deutsch. Und zwar geht es genau um die Wiederwahl von Donald Trump und was daraus folgt. Und es ist so krass hässlich an der Realität dran, dass man da so ein bisschen Ängste entwickeln kann, könnte, wenn man das als prophetisches Buch sehen will. Geschrieben wurde es vor der Wiederwahl.
Ist mir zu nah an der Realität, das will ich nicht lesen.
Ja, also, aber war richtig spannend geschrieben. Und das hat dann Gino tatsächlich auch gelesen. Und da haben wir uns natürlich auch drüber unterhalten. Ansonsten haben wir einen sehr unterschiedlichen Lesegeschmack. Aber wir sitzen ganz oft nebeneinander im Bett und lesen.
Okay.
Und ihr?
Nö. Wir nicht.
Ich lese nicht.
Also ich lese und ich glaube, mein Mann hat ein Buch. Keine Ahnung.
Wie kann man so existieren?
Nee, also tatsächlich hat der tatsächlich, glaube ich, ein Buch.
Wahrscheinlich ein Duden.
Nee, das ist von...
Die Bibel.
Könnte man eigentlich auch vorstellen. Also es ist als eigentlich fies gesagt, nein, er hat tatsächlich mehrere Bücher, aber eher so Autobildbände oder sowas. Aber ein Buch, das man wirklich lesen kann, ist... Das hier bei uns im Bücherregal steht, ist von H.P. Kerkeling. Ich bin da mal weg.
Oh ja, das habe ich als Hörbuch gehört, von ihm selber gelesen. Ach, ein Traum. Ich lieb's.
Genau. Und darüber können wir uns echt mal unterhalten, weil ich es nicht gelesen habe.
Also wenn ich dir einen Rat geben kann, hör dir das Hörbuch an. Weil
ich hab's nicht so mit Pilgern, so gar nicht. Also das ist doch, so gar nicht das, meine
doch,
Welt.
Doch, nee, du wirst es lieben.
Sag nicht, dass es... Nein, 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 ich hasse Pilgern. Ich hasse Pilgern.
Ja, aber es geht gar nicht ums Pilgern, sondern es geht eigentlich um Harpe. Und wenn Habe das selber liest, dann, also, ja, ohne Worte, es ist einfach ein Traum, deswegen, man musste wirklich seine Stimme dabei hören, weil er es natürlich dann auch entsprechend betont. Und ich werde nie vergessen, eine Szene erzähle ich dir, er übernachtet in Spanien irgendwo, also er hat ja das nicht so gemacht, dass er in diesen klassischen Pilgerstätten da übernachtet hat, sondern er hat sich den Luxus gegönnt und hat sich immer ein Zimmer gebucht.
Das wäre ich auch.
Ja, ich auch. Und dann Clamping.
Ja.
Und dann war er da in Spanien und hatte wegen der Hitze das Fenster auf. Und dieser Mann ist ja unfassbar, der kann doch 5 Sprachen, glaube ich, oder 6 Sprachen. Und dann hört er in der Nacht, wie sich Jugendliche unter seinem Fenster unterhalten, dass sie doch jetzt mal Lust hätten, in das offene Fenster zu schießen. Und wie er da sein, und wie er aber seine Empörung, ja, und also da unterhalten die sich da, und das kann doch wohl nicht sein, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir wissen ja, wie hart es so ist. So, und dann entschließt er sich, seinen Papierkorb mit Wasser zu füllen. Und die Jungs da unten mal richtig zu duschen. Und wie er das so beschreibt, so lustig. So lustig. Oder auch, und das kann ich aus der Erinnerung erzählen, und ich habe das ist viele Jahre her, dass ich das gehört habe. Oder auch die Frau, die mit Pilger, die immer die Hutgeschäftel sucht. So eine Österreicherin. Und wie er, das ist wirklich schön. Und zwischendrin aber auch ganz, ganz ergreifende Geschichten, was er selber erlebt hat, was er bei anderen erlebt hat. Viel, ganz viel tiefe Sachen aus ihm raus. Also dieses Laufen war eigentlich, ehrlich gesagt, so en passant. Das ist gar nicht so. Und ein kirchliches Ding hat es eigentlich fast auch gar nicht. Also ein spirituelles Ja, aber mit Pilgern, das eigentliche Pilgern, dieses Bußetun und dieses demütige Wandern hat es nichts damit zu tun.
Also meinst du, wenn mein Mann dieses Buch gelesen hat, hat er eigentlich die Welt damit auch verstanden? Oder dann ist es doch logisch, dass er nur ein Buch hat.
Ja, also wahrscheinlich. Also das war das eine Buch, was er gebraucht
hat. Was wollte es dann noch toppen? Also, ja, was richtig. Du mir da gerade erzählst, es war doch alles dabei.
Ja, so ist alles
Spiritualität,
dabei. Spiritualität, ja.
Lustig,
ja.
Nachdenklich. Auch wenn der das hört, dann dreht mir den Hals um.
Tja, man muss auch mal Meinungen stehen lassen können. Kannst ihm dann entgegenhalten.
Genau.
Wenn nicht, ich habe hier ein Zimmer für dich frei. Aber bring die Coco Chanel mit.
Auf jeden Fall, die zieht jetzt immer überall mit.
So, das war ja mein drittes Buch. Und dann, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, wir haben diesen Podcast ja gemeinsam besprochen, die Steffi und ich. Ich weiß gar nicht mehr, wer eigentlich die Idee zu dem Thema hatte. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, okay, wie viele Bücher stellen wir denn vor? Und dann waren wir relativ schnell, ja, okay, jeder drei. Und dann meinte Steffi, ja, nee, aber wir müssen eins mehr machen. Also wir müssen immer overperformen. Immer, es muss immer mehr sein, als erwartet wird. So, und deswegen haben wir jetzt ein siebtes Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, und wer das soll das machen? Und wie war die Antwort? Sag's ruhig nochmal selber und schäm dich dabei.
Daraus mache ich ein Snippet, immer der fragt.
Ja, genau. Also ich. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, also ich weiß, ich habe dieses Buch schon kurz vorgestellt. Aber jetzt.
Darf ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich habe mein drittes Buch noch gar nicht vorgestellt.
Aber die Zeit ist doch schon um.
Mach ganz schnell, okay? Entschuldige, wenn ich in deinem Podcast hier störe. Also Leute, Nancy, entspann dich. Kennst du das?
Nein. Aber es gefällt mir schon. Also ja, wenn es um Arbeit geht, finde ich es gut.
Genau. Es geht auch ganz schnell. Also das 12-Wochen-Jahr, da verrutscht mir gleich der Kopfhörer vor Lachen hier. So erzielen sie außergewöhnliche Ergebnisse. Fand ich natürlich mega. Du lachst dich jetzt noch.
Entschuldigung, das ist so. Kann man nur so dumm sein?
Ah je, okay. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen Professionalität. Ich glaube, wir müssen
die restliche Verzögerung. Nein, das schneiden wir nicht raus.
Doch, also wie ich ja völlig mit rotem Kopf sitze, auf jeden Fall schneide ich das draußen. Nee. Also, das Buch hat mich gepackt. Einkommen steigern, Prioritäten ausbalancieren, Stress verringern, Ziele in Rekordzeit erfüllen, wer will das nicht? Und es geht im Prinzip darum, dass ich in 12 Wochen so viel schaffe, wie andere in einem ganzen Jahr.
Was wir uns ja alle wünschen.
Weiß ich nicht, ob wir uns das tatsächlich alle wünschen. Ich glaube, viele denken da gar nicht drüber nach, dass das vielleicht möglich ist. Also dieses Prinzip wirklich mehr erreichen in weniger Zeit. Es zieht einfach darauf ab, dass wenn du sagst, ich wünsche mir jetzt für das gesamte Jahr, setze ich mir die und die Ziele, dann ist das so weit weg, dass du dich dafür gar nicht richtig, ich sag mal, committest, dass du dich dafür gar nicht richtig einsetzt.
Ja.
Weil wenn du es im Januar machst und du sagst, das ist das Ergebnis im Dezember, das ist so weit weg. Also sagen die, okay, 12 Wochen. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Sind das also wirklich 12 Wochen am Stück sozusagen?
Es sind 12 Wochen am Stück.
Okay.
Es sind 12 Wochen am Stück. Das heißt, also du entwickelst erstmal, wie man das eigentlich auch kennt, deine Vision, ne? Was, ne? Darum geht's erstmal deine Vision, dann leitest du daraus halt ab, was ist dir denn jetzt besonders wichtig? Es kann auch, ich sag mal, ob das jetzt beruflich oder privat ist, es spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Also du kannst
Hör auf damit, dann ich habe mich gerade wieder beherrscht. Also Steffi, für die, die nur zuhören, hat jetzt gerade entdeckt, dass ihre Haare nicht richtig perfekt sitzen, nee, und sie so einen kleinen Buschel auf dem Kopf hat vor dem.
Überhaupt nicht.
Nimm doch einfach kurz den Kopfhörer hoch, setz das nochmal neu auf.
Es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Ich nehme jetzt einfach mein Blatt, damit ich Nancy nicht mehr so sehr sehen muss.
Ich war voll ernst.
Okay, also. Es geht im Grunde darum, dann seine Ziele zu definieren und sie runterzubrechen auf diese 12 Wochen. Das heißt, um dieses Ziel in 12 Wochen zu erreichen, also Beispiel zum Beispiel, ich möchte ein Produkt entwickeln oder vielleicht etwas, was man ein bisschen besser greifen kann. Besser greifen kann man immer Geld. Also, dass du sagst, mein Ziel ist in diesen 12 Wochen, den und den Betrag zu erwirtschaften, sage ich mal. Mhm. Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür täglich tun? Was muss ich dafür wöchentlich tun? Was muss ich dafür monatlich tun? Und dass du das wirklich so kleinteilig aufschreibst und das dann auch umsetzt.
Mhm.
Weil dieser Zeitraum ja wirklich sehr, sehr eng ist. Deswegen wirst du auch merken, dass deine Ziele dann vielleicht gar nicht mehr so ambitioniert sind, als wenn du wieder das ganze Jahr hast, sondern dass du wirklich das ein bisschen runterbrichst. Und
umgekehrt merkst du, glaube ich, auch, ob dir deine Ziele wirklich so wichtig sind, dass du dir genau diese Arbeit machst und dich in der Tiefe da rein denkst oder ob es eigentlich mehr Wünsche sind als Ziele.
Genau. Richtig. Also ob das überhaupt, ich sag mal, groß genug ist oder ob sich das jetzt nur auf dem Papier vielleicht gut an oder gut liest oder so, ne? Genau. Und also ich setze davon nicht alles um, weil es ist schon ziemlich streng. Aber ich bin immer Fan davon, mir das Beste aus solchen Büchern rauszuziehen. Also das Beste für mich. Dinge auszuprobieren. Und das kann man, also es ist wirklich ein Buch, da muss man halt auch schon ein bisschen mit arbeiten. Also es ist nicht nur so lesen, sondern auch eigentlich gleich was tun. Mhm. Beziehungsweise entweder kann man auch einmal durchlesen und dann nochmal von vorne anfangen und dann Dinge umsetzen. Sonst wird es ja alles nichts.
Ich bin immer wieder erstaunt. Also dafür, dass bei mir so viele Bücher komplett ungelesen liegen und du es sogar schaffst, deine Bücher zweimal zu lesen, du bist einfach so krass. So krass.
Meinst du das ernst jetzt?
Ja, das meine ich ernst. Du bist halt ein Overperformer.
Naja, vielleicht lese ich es erstmal so ein bisschen.
Ja, aber ich kann es nicht mal einmal lesen. Also bei mir stehen die manche noch mit Folie im Regal.
Oh nee.
Und einen Podcast also hast du auch. Also das kann ich jetzt nicht als Entschuldigung bringen.
Also ich habe auch Bücher, die ich nicht gelesen habe. Und ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich auch Bücher habe, die ich tatsächlich nur anlese, beziehungsweise ich will die lesen, dann lese ich die und dann denke ich so, nö.
Ja, bist du da auch, also früher war ich das so, dass ich das dann aus Anstand quasi irgendwie,
ja,
ich
habe das Geld bezahlt. Ja, aus Anstand habe ich das auch gemacht. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Wenn mich das echt nicht abholt, dann, sorry, dann bin ich raus.
Deswegen mache ich es auch ganz oft, dass ich im Buchladen das Buch in der Mitte irgendwo aufschlage und das mal lese, weil ich festgestellt habe, also wir wissen ja mittlerweile, den Klappentext schreibt nicht der Autor. Das heißt, der ist immer geil zu lesen.
Mhm.
Und deswegen schlage ich dann das Buch immer irgendwo in der Mitte auf und lese mal eine halbe Seite und gucke, ob der Stil mir gefällt.
Das stimmt. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe als Jugendliche oft geguckt, ob da viel wörtliche Rede drin ist oder nicht. Und wenn das nur so Beschreibungen sind über irgendwas und wenn das dann noch so komplizierte Namen, also kennst du so Bücher, wo du so anfängst und du hast so am Anfang so gerade so, weiß ich, so schottische Krimis oder so, dann heißen die, dann haben die solche Namen und denkst so, was soll das sein? Dann haben die aber sogar, weil sie wissen, dass es kompliziert ist, haben die da sogar so eine Agenda, wo du gucken kannst, ah, das ist hier Lord Talala und das ist der und der. Das ist mir schon zu viel, da habe ich schon keine Lust zu.
Ja, das muss, glaube ich, mit den russischen Autoren muss das auch spannend sein. So Tolstoi und so. Die dann zig verschiedene Namen haben und die haben dann alle noch 30 Spitznamen, unterschiedliche. Also so, dass du für eine Person auch noch mehrere unterschiedliche Bezeichnungen hast, wo es dann vielleicht gegebenenfalls etwas unübersichtlich wird. Ja, bist du so mit Band 3 fertig?
Du, ja.
Dummerweise ist natürlich jetzt auch wieder eins, was ich mir noch kaufen muss. Also noch zwei Bücher mehr, die ich, drei Bücher mehr, die ich lesen muss. Also tatsächlich haben mich alle deine drei Buchempfehlungen komplett abgeholt.
Das freut mich. Das ist schön.
Und?
Ja.
Und?
Und deine, oder?
Vielleicht.
Ja, das mit den Frauen fand ich gut.
Immerhin eins. Ist ja schön. Gut, das erste kanntest du schon. Ja, und wir wissen ja, du stehst einfach auf blutiges Zeug. Deswegen warst du auch lange Vegetarierin.
Richtig.
So, und jetzt komme ich zu dem schon eben versprochenen Band Nummer 7, also Buch Nummer 7, das wir vorstellen.
Ey, das will ich jetzt schon haben. Das finde ich jetzt schon geil.
Und ich habe das ja das letzte Mal schon kurz angerissen und heute möchte ich es nochmal richtig vorstellen, weil ich liebe dieses Buch wirklich. Und ich möchte an dieser Stelle meiner Freundin Gundi nochmal ein großes Danke sagen, dass sie dieses Buch in mein Leben gebracht hat, weil ich finde, es ist einfach so eine positive Inspirationsquelle für jeden Tag, dass ich es nicht mehr missen möchte. Ja, so. Und zwar ist jetzt, habe ich gedacht, ich gehe dieses Mal ein bisschen...
Sag doch nochmal, wie es heißt, weil Leute, die nur hören... Ja.
Heute ist mein bester Tag von Arthur Lassen. Genau, Entschuldigung. Und schon der erste Satz im Buch ist, was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussieht. Und darum geht es im Prinzip die ganze Zeit, was kann ich tun selber, um mein Leben positiv zu beeinflussen. Nicht immer das Opfer der Umstände zu sein, sondern eben zu versuchen, selbst tätig zu werden. Und ich finde, das ist die beste, eine der besten Seiten. Hier sieht man übrigens mal das Wetter gegenüber, auch wenn es ein bisschen verzerrt ist.
Du könntest ja mal auf, also du könntest ja mal mich zeigen jetzt. Also.
Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Da.
Jetzt.
So, und jetzt damit, ja, und vor allem, das passt eigentlich auch ganz gut, Steffi, weil jetzt siehst du genau den Menschen, steht nämlich drunter, hier siehst du den Menschen, der für dein Leben verantwortlich ist. Also ich habe ja jetzt, für die, die nur hören, ich habe jetzt eine Seite aufgeschlagen, Seite 9, da ist ein kleiner Spiegel eingeklebt und die Seite heißt der Mensch im Spiegel. Wenn du wieder einmal alles erreicht hast, was du wolltest, dir jeder anerkennt, Lob und Beifall zollt und die Welt dich für einen Tag zum Gewinner macht, dann stell dich vor diesen Spiegel, schau hinein und höre, was der Mensch darin dir zu sagen hat. Es ist weder dein Vater noch deine Mutter, weder deine Frau noch dein Mann oder Partner. Es sind auch nicht deine Freunde, vor deren Urteil du bestehen musst. Der einzige Mensch, dessen Meinung für dich zählt, ist der, der dich aus dem Spiegel anschaut. Viele Menschen halten dich für entschlossen und aufrecht. Sie nennen dich einen wundervollen Mann oder eine fantastische Frau. Doch der Mensch im Spiegel nennt dich schlicht einen Versager, wenn du ihm nicht ehrlich und offen in die Augen sehen kannst. Auf ihn und nur allein auf ihn kommt es an. Kümmere dich nicht um die anderen. Denn nur der Mensch, den du im Spiegel siehst, ist bis ans Ende deiner Tage stets bei dir. Du hast erst dann die schwierigste aller Prüfungen wirklich bestanden, wenn er dein bester Freund geworden ist. Auf deinem ganzen Lebensweg kannst du die Welt betrügen und belügen, dir anerkennt auf die Schulter klopfen lassen. Doch dein Lohn werden Kummer, Trauer und Schuldgefühle sein, wenn du den Menschen im Spiegel betrogen, belogen und enttäuscht hast. Krasse Worte.
Ui, ja, krass.
Genau, so. Und dieses ganze Buch ist aber an sich sehr positiv. Das ist sozusagen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, um anzuregen. Man muss sich das so vorstellen, es gibt immer eine so eine große Übersichtsseite. Hier zum Beispiel, nur wer das Ziel kennt, findet den Weg. Und da gibt es immer so einen groben Überblick zum Thema und dann kommen 12 Tage individuell. Also wo es nochmal für jeweils 3 Tage gibt es nochmal ein Unterthema und dann gibt es für jeden Tag, jeden Kalendertag gibt es dann quasi einen inspirativen Satz. Und da du das jetzt vorhin mit dem Buch hattest, mit der Angst, finde ich, ich wollte nämlich auch ausweichen und wollte ein anderes Thema nehmen und jetzt habe ich mich entschieden, nein, wenn du das mit der Angst hast, dann kann ich das auch nehmen. Angst macht dich krank. Das passt also zum heutigen Tag. Ist das quasi zu den 3 Tagen jetzt, ist das quasi diese Oberseite. Also kann ich kurz nochmal zeigen. So, diese 3 Tage. Mhm. Angst ist dieses beklemmende, bange Gefühl, bedroht zu sein. Sie hat viele Gesichter und tritt in verschiedensten Formen auf. Sie ist Weltfeind Nummer 1 und ein emotionaler Zustand, bei dem unangenehme Gedanken und Gefühle sehr oft mit körperlichen Veränderungen einhergehen. Die Angst, das Gesicht zu verlieren, hemmt deine Entwicklung. Die größte Angst ist die, mit einer bestimmten Situation nicht fertig zu werden. Die Angst, Fehler zu machen, die ständige Befürchtung, im Beruf oder in der Partnerschaft zu versagen, die Unsicherheit, beim anderen Geschlecht nicht anzukommen. Die Beklemmung vor unbekannten Situationen, die Furcht vor Kritik oder vor Armut, die Angst vor Liebesentzug, das Entsetzen vor Krankheit, vor dem Alter oder vor dem Sterben. Das sind konditionierte Ängste, also erlernte Ängste, die du ebenso wieder verlernen kannst durch positives Denken, Fühlen und Handeln. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber das ist jetzt ein kleiner Auszug aus dieser Seite. Und dann sagt diese kleine Palme da, diese Motivationspalme, wage zu gewinnen. Und der Satz für heute ist, lob dich heute mindestens einmal und klopf dir auf die Schultern. Damit stärkst du dein Selbstwertgefühl und schaffst die Grundlage für große Taten. Und ich finde, sowas kann man früh immer gut lesen und geht dann gestärkt in den Tag. Und deswegen wollte ich mit diesem Buch beschließen und finde, das möchte ich wirklich jedem ans Herz lesen, sich das mal selber lesen, sich mal das selber anzuschauen. Und vielleicht ist es auch was für deinen morgendlichen Start.
Das ist wirklich sehr schön.
So, und nun sind wir durch. Oder hast du jetzt doch noch Band 7 und ich habe es Band 8 und ich habe das auch wieder vergessen?
Nee, ich bin fein damit. Also.
Gott sei Dank.
Oh. Ja, so. Du bist eine.
Tut mir leid. Ich war so
völlig verpeilt.
Ich war so fixiert auf die Lücke. Endlich kann ich mal was sagen.
Ja, du. Ich hätte es mir auch einfach machen können. Ich hätte ja auch sagen können, lass sie mal und vielleicht wäre es ihr dann irgendwann mal aufgefallen.
Oh, ich glaube, wir hätten viele böse Zuschriften gekriegt, dass ich dich übersprungen habe. Du hast mich gerettet.
Ja, darauf wollte ich es ja nicht. Darauf wollte ich es nicht anlegen, genau.
Eine letzte Frage habe ich noch. Liebst du auch diesen frisch gedruckte Büchergeruch so sehr wie ich? So Druckerschwärzegeruch, ja. Sowas ja. Geiles, oder? Das Erste, was ich, also gerade wenn so Fotobände oder so sind.
Oh.
Ja. Also erstmal aufklappen und die Nase reinhalten. Oder frische Zeitschrift schön. So.
Oh. Ja, herrlich. Herrlich. Kann man süchtig nach werden, ne? Oder?
Ja. Ich schon.
Ich auch.
Muss ich aufpassen, dass ich das im Buchladen nicht manchmal mache.
Da war sie wieder, diese Verrückte.
Die riecht immer an den Büchern.
Aber im Gegenteil finde ich dann, ganz schlimm finde ich dann so ganz alte Bücher.
Ja, die so muffig,
ich weiß, staubig. Viele mögen das ja, ne? Also dieses, aber ich habe das da nicht so mit. Also dieses, genau, wenn das so nach alt und Staub und nicht so. Naja. Wir lieben das Frische. Das Neue.
Ja, genau. Ja, also wir haben heute ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist alles noch im Rahmen und ich fand es wirklich eine krass spannende Folge und ich werde mir alle 3 Bücher kaufen, tatsächlich wirklich ernsthaft kaufen und ich möchte noch mal kurz an unser Gewinnspiel erinnern. Denkt dran, dass ihr auf unsere Business-Blabla Instagram-Seite geht und unter dem Post postet, also ja, was sagt man denn? Kommentiert. Dass ihr das Buch gerne haben möchtet und was euer Lieblingsbuch ist. Genau. Und dann losen wir aus und freuen uns schon sehr, euch dieses Buch dann zur Verfügung zu stellen. Frauen, Ziele, Wünsche, Sehnsuchtsorte. Und ja, und vielleicht machen wir nochmal eine 2. Folge. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir beide sind auch so Leseratten, wir können locker noch eine 2. Folge machen.
Können wir. Machen wir.
Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich, Steffi. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Wissen. Vielen Dank für deine Meinung. Vielen Dank für alles. Danke für dein Sein. Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Danke. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.